Talk mit Tees. Mit
Tees. Rick Cavanian ist Schauspieler, Comedian. Wir kennen ihn aus dem Bully-Team. Er ist ein Meister der Dialekte. Zu seinen Figuren zählen Jens Maul, Schrotti, Dimitri Stupakis, der Tscheche Pavel Pipovic zum Beispiel. Im Moment ist er wieder auf Tour durch SWR Dreiland. Hallo nach München.
Grüß euch, servus nach Baden-Württemberg. Hallo Christian.
Ja, hallo. Ja, das war schon wieder gleich das Bayerische da.
Da habe ich ein bisschen was einflüssen lassen.
Ja, lernst du eigentlich auch als Urbayer, lernst du eigentlich auch noch mal ab und zu mal neue Worte kennen? Also im Bayerischen jetzt.
Absolut. Also es ist schön, dass du fragst, weil ich war neulich erst, lieber Christian, war ich im Fränkischen unterwegs, in Fürth. Okay. Und darf ich dir ein fränkisches Wort zum Besten geben, was ich wirklich gesprochen einfach nicht verstanden habe?
Ja.
Warte, es kann sich nur um Sekunden dauern. Warte, ich habe es nämlich wirklich notiert. Gib mir bitte 10 Sekunden, 9 Sekunden.
Ja,
ja, ich merke gerade, es geht nicht.
Ich fülle die Zeit einfach und sage, Sie hören Rick Cavanian hier bei uns in SWR 3.
Ich mache ein bisschen
Er macht auch Musik. Die Pausenmusik im Pausen. Hintergrund. Genau. Gibt es dafür GEMA? Müssen wir dafür GEMA bezahlen?
Ich glaube nicht.
Für die Musik, die du
Rick Kempfert, der sagenumwogen. Ist das peinlich, lieber Christian? Das ist ausgerechnet jetzt finde ich es nicht. Ich habe es vorher noch meiner Frau erzählt und meine Frau ist nicht draufgekommen, obwohl sie gebürtige Hessin ist.
Nein.
Und dann im Nachhinein sagte, Mensch, das klingt ja ein bisschen hessisch. Ich mach's so. Jetzt habe ich es.
Okay.
Und zwar das Wort heißt, Entschuldigung, ich muss, allein geschrieben, sieht so fantastisch aus. Es heißt, Knöcheles Doncho.
Knöcheles Doncho?
Knöcheles Doncho. Sag mal, Christian, drehst du gerade mal neue Knöcheles Doncho oder was? Hast du dir jetzt ein wenig neue Knöcheles Doncho gekauft oder was?
Ich denke, es ist erstmal Schienbeinschoner, aber
Aber du bist in der Region orthopädisch sehr richtig unterwegs.
Nein, aber Knöcheles, klar, Mann. Das ist ja jetzt auch Knöcheles Doncho. Also Strümpfe irgendwas, Socken.
Doncho.
Doncho.
Genau, es ist nicht der Don Show aus Mexiko.
Don José. Don Show.
Don Show.
Ich habe keinen Blassen.
Knöcheles Don Show, lieber Christian, sind einfach Don Show, also Turnschuhe, die über den Knöchel gehen.
Don Show.
Super, oder? Nee. Ich bin selber nicht draufgekommen. Den ganzen Abend habe ich mir den Kopf zermartert. Ich bin nicht draufgekommen. Die Franken haben es geliebt, wie ich nicht draufgekommen bin.
Also fast Basketballschuhe eigentlich.
Fast Basketball, genau.
Ich habe das nicht verstanden, dass Menschen, die privat... Hast du solche Dinger, die so knöchelhoch sind? Ich finde, da kann man nicht richtig drin gehen.
Das ist total lustig, dass du das sagst. Das ist wirklich nicht erfunden. Es gibt, als ob... Wir haben uns nicht abgesprochen. Das einzige Paar, meine original Knöchel-Stonschuhe, trage ich nur auf der Bühne, weil ich mich da kaum bewege. Ich kenne dasselbe wie du auch. Aber ich habe die wirklich nur auf der Bühne, weil sie irgendwie ganz lässig aussehen. Finde ich zumindest so über 40. Denkt man ja, könnte man ein bisschen jugendlicher rüberkommen. Aber das ist das einzige Paar. Ich würde die auf der Straße nie anziehen, weil ich würde über der ersten eine rote Ampel. Nee, also es ist, ich gebe dir recht.
Na, die sehen ja auch super aus. Deswegen hätte ich die auch immer gerne getragen, weil sie einfach wirklich gut aussehen. Nur, ich kann mich da kaum bewegen in den Dingern, deswegen habe ich nie welche gehabt.
Das stimmt, man darf sie, ich glaube, man darf sie auch nicht bis ganz oben zumachen. Das ist, glaube ich, der
Fall. So lässig war ich auch nicht, das Letzte noch oben aufzulassen. Verstehst du, das fehlte mir,
das
die Lässigkeit.
Fehlte mir auch.
Aber warum trägst du nicht auf der Bühne einfach etwas, das gemütlich ist? Denn Aussehen ist ja nicht alles. Deine Schuhe sieht ja kaum einer auf der Bühne.
Ja, das ist merkwürdig. Da kommt dann vielleicht sowas wie ein Stück weit eine falsche Eitelkeit zutage. Ich weiß es gar nicht. Weil die sind so grau und ich habe dann so eine blaue Hose an und ich denke mir dann immer, wow, ein verrückter Kerl trägt so grau mit blau. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das sind wirklich meine Bühnenschuhe. Es ist nicht gelogen.
Was würde denn deine Frau sagen, wie eitel du bist?
Ich glaube schon eitel. Ich selber spiele das immer runter. Wahrscheinlich hört man das selber nicht so gerne, wenn man, sag ich mal, öffentlich ist oder wie man das auch immer nennen möchte. Mhm. Aber ich glaube schon. Also ich bin schon bemüht, dass man, ich denke mir dann immer, hoffentlich denkt meine Mutter oder hat einen guten Eindruck von mir. Ich setze immer so meine Mutter als Maßstab und meine Mutter wollte schon auch als Kind immer gerne, dass er, wie soll ich sagen, anständig angezogen ist und nicht zu viel Bart im Gesicht hat und dass die Augenbrauen nicht irgendwie so eigene Lebewesen
sind. Ja, hat ja alles super geklappt.
Einigermaßen.
Aber Haare im Gesicht hast du?
Habe ich.
Oder nicht mehr zur Zeit gerade?
Habe ich im Gesicht, aber gestutzt und relativ, soll ich sagen, gemäßigt.
Dann ist das für Mama gut genug auf jeden Fall.
Ich glaube auch.
Was sagt sie zu den blau-grauen Turnschuhen? Oder auch deine Frau? Was sagen die dazu?
Es ist momentan so ein bisschen unheimlich, Christian, weil sie hat sie für mich ausgesucht. Es wird immer peinlicher. Da gräbt er sich in Grund und Boden, der junge Münchner. Oh nein, es ist nicht so.
Nee, das war also gut, dass ich mit Ilka gerade nochmal telefoniert habe vorher.
Danke vielmals.
Nein, und Spaß, ich kenne deine Frau nicht.
Also, ja, ja, das sagen sie alle. Nein. Das ist unheimlich, Herr Thies. Das ist unheimlich, der Mann ist zu gut vorbereitet. Das ist unheimlich.
Naja, das war jetzt Zufall alles. Also, ja, ja, ich weiß, dass deine Frau Ilka heißt, aber das ist auch alles.
Ja, ja, Zufall. Der Grieche sagt auch, ein blindes Huhn trinkt gerne mal ein Korn. Ja, 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 ja.
Das Gute ist ja, bei dir muss man ja eigentlich nicht vorbereitet sein.
Das, nein, das ist meine Hoffnung. Man ist, glaube ich, das ist, aber das schätze ich auch wiederum an dir, wenn ich die Blumen zurückgeben darf. Ein gesundes Stück weit unvorbereitet zu sein, birgt Möglichkeiten, über die man sich durch eine Vorbereitung niemals bewusst würde, glaube ich.
Ja. Gut, dann kommen wir zu den vorbereiteten Fragen jetzt.
Ja, bitte.
Lieber Rick, wenn du irgendwo zu Gast bist, wirst du oft wie ein Zirkuspferdchen präsentiert. Oh, mach doch mal den Schrotti. Oder den Sachsen. Pass auf, das ist hier bei uns nicht der Fall.
Nein?
Nein. Hier darfst du dir deine Figuren aussuchen.
Ehrlich?
Ja.
Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Die Reihenfolge darf er sich dann aussuchen.
Ja. Okay, damit wir alle mal wieder wachgerüttelt werden. Ach, ja. Guck mal, das alles macht der Rick. Und du hast ja so viele Figuren in der Zwischenzeit drauf. Was sind denn so ein paar, die mal etwas weniger vorkommen oft? Nach denen nie einer fragt.
Also sag mal so, der Kegel ist jetzt nicht so bekannt. Das ist halt einer, der, ich sage mal, der ist in mich gefahren. Ja, es ist ein Mann, der ist, wie soll ich sagen, sehr zentriert, sehr erbverbunden, lieber Christian. Und der erzählt gerne aus seiner Zeit in Indien. Ja, er spielt Jeridu, ist gut drauf und das Leben ist eigentlich für mich ein Witz.
Spielen die Inder Jeridu?
Die Inder nicht, aber der Kegel.
Okay. Sorry, dass ich kulturelle Fehler aufdecke.
Nein, das war wirklich, ist ja total wichtig. Du musst ja schließlich deinem öffentlich-rechtlichen, wie sagst, Auftrag nachkommen, wenn sich hier der Kulturkanacke aus München. Natürlich, in Indien spielen sie Didgeridoo, Hollerity. Nein, du hast vollkommen recht.
Ja, aber der war lustig. Also, wer war das noch?
Das ist der Giergl. Das ist also, Cosiname Giergl ist ja kurz für Georg.
Ja.
Und das ist ein christlich orientierter Mann. Relativ humorfrei, aber wenn er dann was sagt, dann zirkt es richtig, auch in der Linde. Also der ist so ein bisschen kerniger unterwegs.
An welcher Figur arbeitest du denn zurzeit? Also welche haben wir noch gar nicht gehört?
Also welche wir wirklich noch nie gehört haben, aber ich muss ehrlich hinzusagen und ich hoffe, du schätzt meine Offenheit dir gegenüber. Ja. Ich bin ehrlich gesagt ein Fan von Samu Haber, aber ich kriege ihn nicht wirklich hin.
Ach was?
Ja, und ich kriege immer noch ein super cooles Club-Konzert, aber mehr habe ich noch nicht drauf. Aber den würde ich gerne mal, weil ich glaube, wenn man als Samu Haber bei irgendwelchen Frauen anruft, das kommt irre gut an. Das habe ich mir mal überlegt, so Spaß es habe. Aber es ist jetzt nicht wirklich so, dass ich jetzt Tag und Nacht dran arbeite.
Super coole Club-Konzert.
Das kannst du auch. Das ist eben das Tückische ist, weil ich habe auch gerade bei dir, man neigt dazu, entweder so ein bisschen was Schweizerdeutsches reinzubauen oder was Holländisches und da so dieses Finnisch-Englisch-Deutsche da so rauszukristallisieren, das ist gar nicht so einfach.
Aber ey, Schweizerdeutsch, trau dich mal.
Nein, um Gottes Willen, nicht bei euch.
Du weißt ja, die verstehen keinen Spaß.
Nein, eben deswegen lasse ich es auch.
Wirklich, auch nur ein Wort. Ja, wie geht's denn allerseits oder so? Wenn sie's, und schon blinkt überall das Telefon, Anrufe, Briefe, die mögen das nicht.
Ist das wirklich so extrem?
Ja, ist wirklich extrem. Obwohl ich es mir mal von Stefanie Heinzmann habe absegnen lassen, dass es okay ist, wie ich es einfach nur so albern nachmache. Aber der Schweizer mag das nicht.
Stefanie Heinzmann hat halt Humor. Die kann nicht nur toll singen, die hat auch noch Humor. Ne?
Vielleicht das, ja. Aber gibst du den Schweizer, wenn du in der Schweiz auf der Bühne stehst? Traust du dich das?
Ich wollte gerade in die Bert Kämpfert Fahrstuhlmusik einblenden. Ich probiere es, aber ich schicke mich im Riesensermon vorne weg, von wegen, ich bin ja Anfänger und ich. Sie tolerieren es. Es ist aber nur kurz. Ich will sie auch gar nicht damit länger belasten, weil es macht wirklich. Also, ich stehe so nach einigen Jahren Berufserfahrung auf dem Standpunkt. Wenn, dann sollte man es einigermaßen können und wenn nicht, dann sollte man es auch dazu stehen, dass man es nur einigermaßen kann und dann.
Ja. Wobei, wenn man es nicht kann, es ist oft noch viel lustiger.
Da gebe ich dir recht, da fehlt mir vielleicht wie sagt man so schön, die Schutzpe. Manchmal müsste man ein bisschen schutzpöser sein, um einfach einen rauszuballern, aber ja, du hast recht, du hast irgendwie recht.
Die Schutzpe, was ein jüdisches Wort
das ist. Ne? Aber ist es Schutzpe oder Schutzpe?
Ich glaube,
du hast recht. Es ist,
im Deutschen, ich kenne es als Schutzpe, aber kann auch sein, dass es falsch ist.
Ich glaube, es ist, weil klingt so schön hebräisch oder irgendwie, sag ich mal, Chutzpe. Da ist was Jüdisches drin.
Ja. Was ist denn das Wort für Chutzpe im Armenischen?
Oh Mann, Chutzpe im Armenischen. Da muss ich tatsächlich überlegen. Ne,
denn deine beiden Eltern sind aus Armenien, beziehungsweise sie sind Armenier aus Bukarest. Viele halten dich natürlich auch jetzt noch nach 120 Jahren für einen Griechen.
Ich weiß überhaupt nicht, wie die da drauf kommen, lieber Christian. Das ist total verrückt.
Lieber Dimitri?
Das ist ganz schwierig, aber ich überlege wirklich ernsthaft, was bedeutet Chuzpe auf Armenisch. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht. Das ist bestimmt ein hochkompliziertes Wort.
Aber du sprichst es ja schon ein bisschen.
Ich spreche es schon ein bisschen.
Oder ein bisschen perfekt sogar.
Nein, perfekt wäre wirklich vermessen. Ich muss gestehen, ich habe nie Schreiben und Lesen gelernt. Im Gespräch geht es. Im Gespräch, ich verstehe das meist. Ich kann auch dann relativ gut darauf antworten. Aber jetzt mir anzumaßen, ich wäre perfekt da drin, das wäre gelogen.
Oh, das ist schön, das ist eine Aufzeichnung. Da schneide ich den zweiten Teil des Satzes weg. Ich habe nie Schreiben und Lesen gelernt. Punkt. Musik.
Ich weiß, du miese Mädchenratte. Ich wusste es. Das liebe ich so an dir. Er kommt so scheinbar harmlos daher und dann rammt er mir einen Dolch nach dem anderen in den Rücken.
Ich habe nie Schreiben und Lesen gelernt. Bildzeitung, Schlagzeile, verstehst du? Also, nein, wie viel Armenier ist denn in dir? Weil du hast immerhin zwei Eltern.
Ich habe zwei Eltern und wer, sage ich mal, den dominantesten Part tatsächlich meiner Kindheit hatte, war meine ganz, ganz liebe Großmutter. Meine Großmutter.
Ja. Lebt die noch?
Leider nicht mehr. Die lebt nicht mehr, aber von der habe ich tatsächlich als erste Sprache noch vor Deutsch Armenisch gelernt. Mhm. Also deswegen haben mich da, was das Armenische betrifft, also ich verbinde damit sehr stark meine Großmutter, ich verbinde damit auch einen sehr starken Glauben. Meine Großmutter war eine sehr gottesfürchtige Frau, aber zugleich, und das versteht man ja als Kind interessanterweise überhaupt nicht, war sie neben ihrem starken und gefestigten und auch praktikablen Glauben sehr, sehr abergläubisch. Das heißt, als Kind hast du nicht verstanden, was ist das eine, was ist das andere. Ich war zum Beispiel wahre Geschichte, lieber Christian, ich durfte damals... Wir haben in einer 3,5-Zimmer-Wohnung gewohnt, im zweiten Stock. Und immer als ich Kinderstimmen im Hof gehört habe, wusste ich, oh, meine Kumpels spielen, lass doch mal ans Fenster gehen, um zu gucken, wer da gerade spielt. Ja. Und meine Großmutter hat mich nie ans Fenster gelassen und hat mich wirklich immer mit den Worten aufgehalten, geh nicht ans Fenster, sonst holt dich der Teufel. Und als Kind, boah, das sitzt als Kind, ich meine, das ist pädagogisch ganz weit vorne. Da, ich habe seitdem immer noch panische Angst vor Fenstern. Aber nee, jetzt Spaß beiseite, das ist, so viel zu meiner armenischen Prägung.
Aber sie hat es auf Armenisch gesagt.
Oh ja.
Also nicht auf Deutsch mit armenischem Akzent.
Nein, das ist die Übersetzung ins Deutsche.
Genau. Und wie hat sie es im Original gesagt?
Auf Armenisch hat sie es ja, Badvanin mi, warte mal, ich muss sie echt überlegen. Badvanin mi, Tapir, warte, was ist Tapir? Fass es an, ich muss jetzt ernsthaft überlegen, hat sie gesagt, fass es nicht an, oder, warte mal, gehe nicht zum Fenster, bitte, Mierdar Badvanin, Uri, Cene, oder Sadananguka Kesigarne.
Sadana
ist Teufel. Satan, also von wegen Teufel, der Chef vom Teufel, Satan persönlich, Sadananguka Kesigarne. Also der Teufel kommt und holt dich. Und das war als Kind immer, dachte ich mir, oh, das Risiko möchte ich besser nicht eingehen.
Aber du hast schon mit deinen Jungs dann irgendwann auch mal gespielt.
Oh ja, ja, ja. Also, das ist eine sehr gute Frage. Nein, ich durfte schon. Irgendwann hat einer an der Tür geklingelt und ich habe gesagt, hey, es ist nicht der Teufel, sondern es ist einfach nur Rüdiger. Und das war cool.
Hatte die Humor? Also was ist der Armenier? Also wie du ihn damals kennengelernt hast. Was ist das für ein Schlagmensch?
Also
du warst schon auch dort in Armenien?
Muss ich gestehen, war ich noch nie in meinem Leben. Ich war weder in Armenien noch in Rumänien.
Ach so, das heißt, die Großmutter war bei euch dann?
Genau, die Großmutter war immer bei euch. Aber wenn du mich fragst, was ich als erstes mit meiner armenischen Großmutter verbinde, ist es die Sprache, der Glaube, eine extreme Fürsorge für ein Kind, eine wahnsinnige Selbstlosigkeit. Also was die Frau mit mir Zeit verbracht hat, nicht zuletzt auch damit meine Eltern Zeit untereinander, dass Mutter und Vater eben essen gehen können, hat die Großmutter auf mich aufgepasst. Eine fantastische Köchin, gerade was süße Sachen angeht. Mann, hat die gutes Dessert gemacht und tolle Sachen auch gebacken. Und ich sag mal, unterm Strich eine sehr große, selbstlose Liebe. Das ist meine Oma.
Ja. Woran hat man das gemerkt? Die selbstlose Liebe?
Wie soll ich sagen, die hat nie was eingefordert. Die war einfach da. Aber hat nie gesagt, du musst was tun, sondern die hat mich zwar immer drum gebeten, ich habe dann immer irgendwie rebelliert und habe irgendwie gesagt, nee, wieso, das müssen andere Kinder auch nicht, wobei ich es gar nicht wusste, aber ich habe es dann einfach nicht gemacht. Aber sie war nie nachtragend, nie. Also was die Frau, ich habe dir schon auch, so gerade als pubertierender junger Mensch, da wirfst du ja deiner Großmutter mal so manche Dinge an den Kopf. Die hat mir das nie übel genommen. Also die war ich glaube vielleicht im Moment selber, wenn man es sagt, tut es selbst einer Oma, glaube ich, kurz weh, aber es war nie nachtragend. Nach einer halben Tafel Schokolade war es vorbei.
Aber siehst du, so sind Großeltern. Ja. Ne? Ich frage mich, ob so die nächsten Generationen Großeltern, ob die auch noch so sind oder ob das alles Egomanen sind und nicht so diese Selbstlosigkeit, die wir, glaube ich, alle von unseren Großeltern kennen.
Das ist eine berechtigte Frage, aber sind wir nicht die nächste Generation?
Ja, ich glaube schon. Sind wir die Egomanen, von denen ich gerade spreche?
Oh je, ich hoffe es nicht. Ich hoffe es nicht.
Und wenn du sagst, du hast den Glauben auch von deiner Oma, du meinst also den Glauben an den Satan, oder?
Ja, dass es den gibt, bezweifle ich gar nicht. Also ich Satan weiß ich nicht, von Satan habe ich zu wenig Ahnung. Luzifer könnte ich mir schon eher vorstellen.
Hast du denn noch etwas übernommen von ihr? Also wenn sie abergläubisch war, dann gab es ja sicherlich auch noch andere Rituale oder Dinge, die sie gemacht hat.
Also was ganz großartig war und was man als Kind eben auch genauso wenig verstehen kann, wobei ich das eher so als, wie soll ich sagen, es war sehr unterhaltsam, wenn dann ältere Damen oder einige Tanten und Frauen da waren und nach dem Mittagessen gab es dann eben den türkischen Kaffee, das hat meine Großmutter auch immer wunderbar zubereitet, diese kleinen Mokka-Kaffee, dann haben die Damen den Kaffee geschlürft, dann das Kaffee, wie sagt man, die Kaffeetasse, die kleine umgedreht und dann hat die Großmutter Kaffeesatz gelesen und das war auch immer so eine Sache, wo ich mir gedacht habe, es war eigentlich so wie Röntgenbilder gucken, da entdeckt man als Laie auch nichts. Aber in diesen umgedrehten Kaffeetassen hat die Dinge entdeckt, wo du dir denkst. Und was so schön war, war die Begeisterung der anderen Damen, die dann tatsächlich immer so ein bisschen geschmatzt haben, weil sie immer noch irgendwie Kaffee oder Essen im Mund hatten. Ja. Dann, naja, dann ganz viele, oh, und dann, nein. Das war großartig. Das war einfach, das ist eine schöne Erinnerung so.
Du hast wahrscheinlich keinen Kaffee getrunken damals und deshalb wurde dir auch kein Kaffeesatz gelesen.
Das stimmt.
Oder hat sie dir irgendwas anderes voraussagen können?
Nee, das hat sie nicht.
Hat sie dir voraussagen können, dass du mal als Entertainer auf der Bühne stehst?
Nee, meine Großmutter tatsächlicherweise, die wollte gerne, dass ich Pfarrer werde.
Okay.
Aber ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches. Das ist, glaube ich, auch bei deutschen Großmüttern.
Ja, erst recht bei Großmüttern, die an den Satan glauben. Also, und deine Eltern, was wollten die, dass du mal wirst? Also jetzt rede ich auch nicht von, als du 6, 7 warst, sondern als du dann mit der Schule im Prinzip fertig warst.
Also meine Mutter, glaube ich, hätte es gut gefunden, wenn ich Rechtsanwalt geworden wäre. Ja. Und mein Vater war eher, der hat sich dann nie so präzise dazu geäußert. Wobei, er muss man ihm auch fairerweise zugutehalten, als ich dann gesagt habe, ich möchte Schauspieler werden. Das hat er dann schon, das hat er gut gefunden. Interessanterweise, das hat er so gar nicht irgendwie abgetan oder blöd gefunden. Wobei man hinzufügen muss, und das wusste ich nicht, ich habe relativ spät entschieden, dass ich Schauspieler werden möchte, da war ich ja schon 24.
Ja.
Und das war eigentlich eine ganz nette, kurze Geschichte. Und zwar, als ich damals, habe ich meinem Vater, kam aus der Arbeit zurück eines Abends, habe ich gesagt, du Papa, ich möchte gerne mit dir reden.
Okay.
Und das habe ich bis dahin noch nie zu ihm gesagt. Und dann hat er mich angeguckt, als ob ich was ganz Dunkles erzählen möchte. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne mit dir zum Jugoslawen gehen, weil das war so ein Restaurant in München, damals jugoslawisches Lokal, wo er gerne hingegangen ist. Da habe ich mir gedacht, den Vorteil muss ich ihm geben.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, klar, da gehen wir hin. Und dann habe ich ihm erzählt, ich möchte gerne Schauspieler werden, möchte gerne auf die Schauspielschule nach New York.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, du Junge, das finde ich gut, das unterstütze ich. Mhm. Und dann habe ich ihn angeguckt, weil es kam so wirklich wie aus der Pistole geschossen. Ich dachte mir, wieso findest du das gut? Und damals hat er mir wirklich gesagt, dass er... Und das muss wohl Anfang der 50er Jahre gewesen sein, damals in Bukarest die Aufnahmeprüfung zur staatlichen Schauspielschule nicht bestanden hat. Den haben sie damals nicht auf der Schauspielschule genommen. Und ich wusste gar nicht, dass es der Traum meines Vaters eigentlich war, Schauspieler zu werden.
Ach, guck mal.
Und genau, und so klein ist die Welt dann, ne? Und dann hat er das unterstützt.
Und dann bist du nach New York gegangen?
Genau. Mhm.
War das ein wildes Jahr? Also du warst ein Jahr dort am Lee Strasberg Institute.
Genau. Mhm.
Mit vielen Schauspieleleven aus der ganzen Welt, ja. Mhm. Was war das für eine Zeit für dich in New York?
Für mich war es das Größte. Was wirklich gefehlt hat, gefühlt, war nur noch da, direkt nach der Schule Fuß zu fassen. Aber das war so schwer und ich habe so viele Kollegen, die damals, sag ich mal, als ich wirklich viel, viel besser waren, die so großartig waren und die so gekämpft haben, indem sie von einem Casting zum anderen gelaufen sind und nie die Rolle bekommen haben und abends dann noch gekellnert haben, dann in der Früh mit ganz kleinen Augen in der Vorlesung saßen. Ich dachte mir, wie kann es sein, dass diese tollen Schauspielkollegen keinen Job bekommen? Und ich hatte da Mordsrespekt davor, ich war da sehr eingeschüchtert. Mhm. Aber was die Zeit selber betrifft, ich habe es geliebt. Also es war eben sehr international, es war sehr offen und es war toll, weil man hat einfach gemacht, man hat gespielt, man hat Dinge ausprobiert. Das war alles sehr, ich hatte auch das Glück, muss ich dazu sagen, ich hatte eine sehr, sehr tolle Lehrerin, die mich unheimlich mochte und die ich auch sehr, sehr mochte. Und es war eine tolle Zeit. Also das war ein was hast du gesagt, wildes Jahr, trifft es, glaube ich, ganz gut, ja.
Musst du dir auch so richtig kranke Sachen machen? Irgendwie einen Igel spielen auf dem Boden oder so?
Ein Igel nicht. Ich durfte, was ganz schön ist, gibt ja diesen Animal Exercise da und die meisten haben halt irgendwie, weiß nicht, Löwen oder Hunde oder Katzen gemacht.
Ja.
Und ich habe mir eingebildet, ich möchte einen Pinguin machen.
Okay.
Also der Pinguin war schon so eher das Abgefahrenste, ja.
Wegen des Gangs oder was gehört noch zum Pinguinmachen dazu?
Also
bisschen Smoking gekommen an dem Tag.
Das wäre eine coole Idee gewesen, hatte ich leider nicht.
Aber auch vielleicht zu offensichtlich, oder?
Vielleicht
hätte dein Lehrer gesagt, Rick.
Pinguin kann ja jeder.
Rick, so kann you jeder. Can do better than
that. Ich kann das vielleicht, hätte sie das genau gesagt. Nein, ich habe was ich am Pinguin toll finde, ich bin jetzt ein bisschen so peinlich, weil ich mich gar nicht rausreden möchte, aber hat eine tolle Stimme, die haben ja so ein so ein Schreilaut, wenn die kommunizieren, ja. Und das sieht so goldig, man würde nicht denken, dass so kleine Tiere so einen lauten, grellen Ton produzieren, wenn sie miteinander kommunizieren, und das fand ich irgendwie auch ganz reinvoll. Und die sind monogam.
Ah, guck mal. Und was bringt es jetzt für die Schauspielübung, wenn du diesen wunderbaren Pinguin laut machst? Also was hat man davon, wenn man so ein Tier macht? Einfach, dass einem nichts peinlich ist, dass man sich so komplett öffnet? Oder was ist der Sinn dieser Übung?
Also ich glaube mit Sicherheit, das ist ein ganz wichtiger Grund, den du gerade nennst, Christian. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Grund, dass einem idealerweise auf der Bühne nichts mehr peinlich sein sollte. Und auf der anderen Seite ist es natürlich, man lässt ja auch ganz extrem eben von dem Ego los, ne? Von dem eigenen. Was macht den Menschen Rick aus? Der Mensch Rick, der macht nicht. Und dass man sich einfach so von den eigenen Eitelkeiten, Befindlichkeiten, von den eigenen Körperlichkeiten löst und dann eben nicht mehr so schief dasteht, wie man sonst dasteht, sondern eher so das Hohlkreuz durchdrückt, eben wie so ein Pinguin. Und dann eben so läuft, wie der läuft. Und vielleicht kann man ja das eine oder andere, sag ich mal, in eine Figur einfließen lassen. Das ist dann so ein bisschen Handwerk und Tüftelei und ist auch nicht die Garantie, dass das immer funktioniert, aber manchmal kann das glücken.
Ist auf jeden Fall schon mal die Visitenkarte für die Synchronsprecherkartei. Dass überall so Pinguine auftauchen, denkt man sofort als erstes an Rick Covania. Wenn du Synchronarbeit machst, und das machst du oft,
ja,
ist ja auch Dialekt immer so der erste Zugang zu einer Rolle, oder? Dialekt ist oft dabei.
Dialekt, ehrlich gesagt, das ist total interessant, dass du das sagst, weil ich denke mal, du sagst es aus einer Erinnerung. Entschuldige, Christian.
Nein, ich sag, sagst es nicht. Witzigerweise nicht.
Nee. Nein, ehrlich?
Nee, weil es mit deiner Frau mir gesagt hat.
Du bist so gemein.
Nein,
Spaß. Ich habe echt langsam die Befürchtung, die sitzt bei dir im Studio, obwohl ich mich vorher erst von ihr in München verabschiedet habe. Das macht mir ein wenig ein komisches Gefühl im Bauch.
Ilka, hier rechts am Rücken noch mal ein bisschen.
Möchtest du noch ein bisschen was von diesem saftigen Filet? Wird da bekocht von Herrn Thees? Dankeschön.
Ja. Nein, ich höre, ich bin gespannt, was du jetzt sagst.
Nein, ich möchte, was die Dialekte angeht im Synchron, ist das gar nicht so einfach, weil die Kollegen in Amerika wollen ja immer, dass man im deutschen Synchron so nah wie möglich ans Original rankommt. Und da sind die bei Dialekten immer extrem vorsichtig, gerade wenn es Hauptrollen sind. Bei Nebenrollen geht es weniger. Die sagen immer, was ich nicht zu 100% teile, aber was tatsächlich passieren kann, wenn man zu sehr auf den Dialekt drückt oder zu sehr eine Charge bedient, dann kann das bei einer Hauptrolle wirklich ein bisschen auf die Nerven gehen. Deswegen versuchen die dann immer, oder versuchen wir eben, im deutschen Synchron so hochdeutsch wie möglich zu sein. Wobei es gibt eine Ausnahme, auf die ich, stolz wäre jetzt übertrieben zu sagen, aber was mich wahnsinnig gefreut hat, bei Hotel Transylvanien, da durfte ich ja den Dracula sprechen.
Ja.
Und im Original spricht ihn ja Adam Sandler. Und der Adam Sandler spricht ihn im Original, ich weiß es nicht sicher, aber gefühlt klingt es wie eine jüdische Tante oder ein jüdischer Onkel von ihm. Und das macht er im Original 1:1. Das ist wunderbar im Original. Und wir haben das im Deutsch probiert, auf Deutsch probiert im Casting, und es klang, ich kann das nicht. Ich kann nicht das so jüdisch klingen lassen, dass man sagt, Mensch, das ist ein Original. Das kann ich nicht. Das können andere Kollegen besser.
Ja.
Dann war aber mein Vorschlag, Mensch, schließlich kommt Dracula aus Transsilvanien. Wollen wir ihm nicht so einen ungarisch-rumänischen Unterton geben? Und dann haben sie gesagt, ja, Rick, mach mal. Und ich habe tatsächlich, ein guter Freund von mir ist Ungar. Und ich habe dann irgendwann angefangen, so zu sprechen. Ich habe gesagt, bitte, Christian, das muss unser Dracula sein. Ich möchte beim Casting so sprechen. Egal, technische Probleme hin oder her. So wird Dracula sprechen in Hotel Transsilvanien. Und dann haben wir das probiert. Und interessanterweise hat es den amerikanischen Kollegen gefallen, was wirklich ungewöhnlich ist.
Ja.
Und das hat mich dann wiederum sehr gefreut.
Ja, man muss sich mit denen auseinandersetzen, den Amerikanern. Die sind da sehr eigen. Ne?
Ich
denke mal, diesen Tarzan-Schrei.
Klingt ein bisschen wie ein Pinguin.
Ich finde es immer nur so interessant, dass selbst dieser Tarzan-Schrei, der in dem Musical Tarzan auf der Bühne gemacht wurde, mit der Musik von Phil Collins, der musste auf eine ganz spezielle Weise gemacht werden, weil es ein Copyright gibt auf diesen Tarzan-Schrei.
Du willst mich verarschen.
Nein, ich schwör's dir.
Das habe ich
ganz ernst.
Das wusste ich nicht.
Man durfte den nicht so machen, wie man wollte, sondern man musste ihn exakt so machen, wie er gehört, weil er ein Copyright hat.
Die haben doch einen Vogel,
ey. Das hat mir damals Alexander Klaws erzählt.
Ach,
der lange Zeit den Tarzan gespielt hat.
Ach so, okay.
Ja, der singt den
und
macht auch den Schrei.
Alles klar.
Wobei der auch oft vom Band kommt, glaube ich, der Schrei. Auf jeden Fall, er darf nicht falsch dargestellt werden. Und das fand ich spannend. Deswegen, also die Amerikaner sind sehr, 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 sehr eigen mit ihren Sachen. Ne?
Sehr genau, ja.
Du kannst aber auch, glaube ich, den Pacino machen, oder?
Auf Englisch?
Weiß ich nicht. Habe ich irgendwo mal gehört. Hast du den Pacino schon mal gemacht? Auf der Bühne?
Ich habe das ist jetzt lustig, dass du mich das.
Ja, weil deine Frau sagte, der macht so einen guten Pacino. Frag ihn mal danach.
Ey, warte, das nächste Mal, wenn ich dich erwischt, die ist ohne Scheiß. Ich jag dich durch das ganze Gebäude vom SWR, egal wie groß es ist, ich werde dich finden. Nein, es gibt tatsächlich, wenn ich live auf der Bühne spiele, gibt's immer wieder Leute, die ihre Handys nicht ausschalten. Und wenn sie das Handy nicht ausschalten, dann erlaube ich mir, wie soll ich sagen, denjenigen Menschen zu outen. Dann bitte ich meinen Kollegen in der Technik, mach doch mal das Licht an. Und ich sage dann immer, oh, das ist wahrscheinlich ein Notfall, Notarzt, kann ich verstehen. Und wenn es dann immer noch klingelt, dann sage ich, darf ich vielleicht mal rangehen? Weil es ist tatsächlich mein Wunsch. Ich würde gerne meine Live-Vorstellung selber das Gespräch entgegennehmen. Ja. Aber die Leute schalten es dann weg. Und dann erzähle ich von einer Geschichte, die Al Pacino tatsächlich mal gemacht haben soll. Und zwar hat er, das ist gar nicht so lange her, ich glaube 3 oder 4 Jahre, hat er vor Weihnachten eine riesen Shakespeare-Inszenierung am Broadway gehabt. Riesenauditorium, 4000 Mann, voll bis auf den letzten Platz. Al Pacino steht alleine auf der Bühne, mitten in einer Selbstmordsituation, hat einen Dolch fast in der Brust, Blut verschmiert. Du hörst keine Stecknadel im Auditorium fallen. Plötzlich klingelt ein Handy. Und dieses Handy hört verdammt nochmal nicht auf zu klingeln. Al Pacino, irgendwann natürlich in seiner Konzentration extremst gestört, emotionale Momente an dieses fucking Handy, entschuldige. Pacino genervt, zieht sich den Dolch raus, geht runter ins Auditorium und geht dem Klingeln hinterher, bis er eine ältere Dame sieht, die wirklich versucht, verzweifelt dieses verdammte Telefon auszuschalten, aber in dieser Halbdunklen einfach nicht sieht. Pacino nimmt der Dame das Handy aus der Hand, geht ran und sagt zu dem Anrufer, Now listen, this is Al Pacino. Never ever call me again when I'm trying to kill myself. Und das kommt bei den, wie soll ich sagen, bei meinen Gästen immer recht verständlich rüber.
Herrlich. Bringt dich das richtig raus, wenn das bei dir passiert?
Nein.
Und es passiert ja eigentlich regelmäßig.
Es passiert regelmäßig.
Aber ist einem das nicht einfach egal auf der Bühne? Man lässt einfach klingeln?
Also es kommt drauf an. Es ist tatsächlich so ein bisschen stimmungsabhängig. Wenn, wenn das Programm, wie es jetzt schön eingespielt ist, dann kann man darauf drauf eingehen, weil das macht dann sozusagen den Abend noch ein bisschen individueller. Meistens gehe ich tatsächlich drauf ein, weil es entwickeln sich Dinge. Manche Leute sind irgendwie lustig, machen mit und ich gehe da schon drauf ein. Aber es gibt natürlich auch Abende, da denkt man sich, ach, jetzt nicht schon wieder ein Telefon. Das kann auch passieren, ja.
Sag noch ganz kurz zum Schluss, als du deine ersten Synchronsachen gemacht hast. Da bist du, glaube ich, durch Arne Elsholz, den großen Synchronsprecher von Tom Hanks und so weiter,
Kevin Klein,
dazu gekommen überhaupt. Du hast 3-4 Tage, glaube ich, mit ihm gearbeitet Vier Tage. Was war so das Wichtigste, was er dir damals mitgegeben hat, so als goldener Schlüssel fürs Synchronsprechen?
Also das war sein Vertrauen und das Lustige war, Austin Powers hat ja damals im Film eine Brille angehabt, wie ich sie auch auf der Bühne habe, und immer wenn ich mit dem Synchron daneben lag und echt Arne, rest in peace, das war so ein feiner Mensch, hat immer gesagt, Rick, du bist der mit der Brille. Dafür habe ich ihn geliebt. Das war sein bester. Rick, siehst du den mit der Brille? Das bist du. Das war so großartig. Das ist ein feiner Kerl.
Rick Kavanian, zurzeit auf der Bühne auch wieder mit dem Programm Offroad. Dann danke für heute.
Ich danke.
Und viele Grüße nach München.
Vielen, vielen Dank, lieber Christian.
Mr. Rick Kavanian.
Dankeschön.
Oder Richard Horatio.
Kastanienbaum.
Eigentlich hast du so einen schönen Namen. Ja. Richard Horatio oder Horatio. Wie sprecht ihr es aus?
Wie du möchtest. Ich glaube, Horatio hat mich von meinen Eltern noch niemand genannt.
Aber sie haben sich das ausgedacht.
Angeblich.
You never know. Das stimmt gar nicht.
Keine Ahnung.
Steht irgendwo.
Steht einfach im Pass. Und verstehen sollte.
Talk mit Tees.